Wir haben ein Motto für dieses Jahr. Ich habe vor einigen Wochen darüber gepredigt. Ich will es aber immer mal wieder nennen. Können wir einmal kurz das Motto bekommen, bitte? Die klicken sich noch durch. Ich nenne es schon mal. Unser Jahresmotto ist: Finden, fördern, freisetzen, gemeinsam Gottes Plan entdecken. Finden, fördern, freisetzen, gemeinsam Gottes Plan entdecken. Das ist erstmal was Persönliches. Das haben wir so empfunden für jeden von euch persönlich und auch für uns, dass es wirklich dran ist, dass es ein Jahr sein soll, wo wir gefunden werden, aber auch selber daran beteiligt sind, andere zu finden, wo wir gefördert werden, aber auch selber andere fördern und wo wir dann auch freigesetzt werden für den Dienst und für die Aufgabe, die Gott für uns hat, aber selber auch andere Leute darin freisetzen. Und das nicht irgendwie so als so eine individuelle Sache, so ein Ego-Trip, jeder macht das irgendwie für sich, sondern gemeinsam wollen wir Gottes Plan entdecken. Das ist natürlich was, was unsere innere Entwicklung angeht, was unser persönliches Leben angeht, aber natürlich auch ganz spannend, wir haben ja auch vorhin nochmal dafür gebetet, was uns als Gemeinde angeht. Ich und viele andere empfinden das so, dass das eine Übergangszeit ist, das ist dran, dass wir dort erstmal unterkommen. Man merkt auch, das hat auch viele tolle Nebeneffekte, einfach was so das Miteinander auch mit anderen Kirchen und Gemeinden in dieser Stadt angeht. Da merkt man, da sind einfach gewachsene Verbindungen und Freundschaften, wo einfach uns angeboten wird, ihr könnt bei uns rein, ihr könnt bei uns rein. Also wir konnten uns das schon ein Stück weit sogar aussuchen, wo wir hingehen wollen. Das war richtig toll. Und dann merkt man wirklich, da ist ganz viel gewachsen. Und trotzdem glauben wir, dass auf Dauer wir bestimmt irgendwann wieder in was Eigenes gehen werden. Aber wann, wissen wir nicht genau. Und deswegen bleiben wir einfach im Gebet dran und hören auf das, was Gott sagt. Nebenbei gesagt, es gibt viele Gemeinden, die machen das inzwischen sogar ganz bewusst. Die gehen raus aus ihrem Gebäude und mieten sich dann, wir haben es jetzt ja noch komfortabel, wir haben da ja die Infrastruktur, die mieten sich dann oft in irgendwelche Hotelsäle ein oder in irgendwelche Kongresshallen und da müssen sie dann jeden Sonntagmorgen die komplette Technik und alles aufbauen und Stühle, also sind da oft ab 5 Uhr morgens oder ähnliches beschäftigt. Wir haben da ja noch das Wohlfühlprogramm in der Eckernförderstraße. Ja, unsere räumlichen Veränderungen, die bringen neue Herausforderungen, definitiv. Das merken wir, wir müssen einiges überdenken. Wir haben ja, ihr habt es gehört, 14. ist unser letzter Gottesdienst hier und dann am 21. Sonntag drauf geht es Ostersonntag dann dort los. Und wir haben das bewusst, waren froh, dass wir das so mit denen hinkriegen konnten, dass wir so früh anfangen können, weil dann haben wir hier noch 2 Wochen, um dieses Ding hier leer zu machen. Also das heißt, hier muss alles raus, also alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Und da brauchen wir auch definitiv eure Unterstützung. Ihr werdet in ganz bald einige Termine bekommen, wo wir euch brauchen. Ich habe schon gehört, Robin und Tom wollen mit Football-Ausrüstung irgendwelche Rennen durchrennen hier. Das ist dann immer eher der Fun-Faktor. Wir sind gerade am Schauen, was lagern wir ein, wo lagern wir das ein, was schmeißen wir weg, was bieten wir an, dass wir es verschenken würden, was müssen wir irgendwo verfügbar haben und so weiter. Es ist eine ganze Menge und da brauchen wir auf jeden Fall eure Mitarbeit. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass die letzten Wochen, die Predigten, die wir so hatten, das war eigentlich keine abgesprochene Predigtreihe. Eine ganze Menge habe ich ja auch gemacht, also die konnte ich dann immer mit mir selber absprechen, aber das war auch nicht von vornherein so geplant, die Themenreihenfolge. Aber dass es eigentlich ein Stück weit so ein Fundament war für dieses Jahresmotto, dass wir, das Bootfoto ist nicht von mir, für dieses Jahresmotto, dass wir gemeinsam Gottes Plan entdecken wollen. Das sind die Umzugssachen wahrscheinlich, ne? So sieht das dann aus. Jetzt habe ich es geschnallt. Und wir haben so gemerkt, bevor wir Gottes Plan entdecken können, bevor wir erst überhaupt dahin kommen, dass wir anfangen, gefunden zu werden, uns gegenseitig zu finden, uns zu fördern, uns freizusetzen. Nebenbei gesagt, für den, das jetzt gerade noch frisch ist, das Thema, das steht alles in unserer Mediathek, auf unserer Website abrufbar, dann könnt ihr die Predigt nachhören. Aber bevor wir überhaupt erst hinkommen, brauchen wir erstmal ein Fundament. Und dieses Fundament, das bedeutet, dass wir begreifen, wer wir in Jesus sind. Das bedeutet, dass unsere Beziehung auch untereinander, dass da, wo Sachen schwierig sind, dass Wiederherstellung geschieht. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe vor einigen Wochen über dieses Thema Vergebung auch gepredigt. Das bedeutet, dass wir enger zusammenrücken müssen und dass wir schauen müssen, was steht vielleicht noch zwischen uns und Gott, was steht zwischen uns untereinander. Und es bedeutet, dass wir verstehen, was für einen Auftrag haben wir eigentlich als Gemeinde. Ich habe vor 2 Wochen über dieses Thema die herrliche Gemeinde gesprochen und das passte dann ja super. Letzte Woche das Thema von Sabine, wo nochmal das so rausgegriffen wurde. Eine herrliche Gemeinde, die besteht aus vielen verschiedenen Personen, die die Herrlichkeit Gottes erkannt haben und die die Träger seiner Herrlichkeit sind. Und wir wollen heute nochmal weiter bei diesem Thema bleiben, bei dem Thema Gemeinde oder von mir aus auch Kirche. Und zwar unter dem Vorzeichen, und das passt natürlich auch wunderbar zu unserem Umzug, Kirche ist mehr als ein Gebäude. Kirche ist mehr als ein Gebäude. Im Endeffekt ist das Gebäude, na gut, wir nennen ja gerade so die mit dem Turm und Glocke, das nennen wir halt Kirche. Und in unserer Vorstellung ist auch gerade, vielleicht auch vielleicht nicht bei euch allen, aber erst recht, wenn du so auf der Straße Leute fragen würdest, was ist Kirche, da ist als erstes das Gebäude uns vor Augen. Jesus redet in der Bibel ganz oft über Kirche oder über Gemeinde. Es gibt hier so verschiedene Worte, die er gebraucht, auf Aramäisch oder auf Griechisch, wie es da steht, und die wir dann verschieden übersetzen. Aber Jesus hat, wenn er über Kirche gesprochen hat, über Gemeinde, das Letzte, was er da im Sinn gehabt hat, ist ein Gebäude gewesen. Wir sehen bei den ersten Christen, die haben sich irgendwie getroffen, wie es halt gepasst hat. Viel in der Woche in den Häusern, und wenn sie dann mal irgendwie zusammenkommen wollten, dann haben sie sich einfach den Tempel genommen, da passten ein paar Tausend rein und haben sich da einfach getroffen. Die hatten natürlich jetzt auch den Vorteil, da war es ein bisschen wärmer, da konnte man noch gut Open-Air-Veranstaltungen machen. Dieses Wochenende hätten wir uns wahrscheinlich nicht so gerne im Schrevenpark zusammengefunden, auch wenn wir ganz harte Norddeutsche sind. Wir haben als Gemeinde eine Vision, auch die möchte ich uns nochmal in Erinnerung rufen, vielleicht können wir die jetzt einmal bekommen, genau. Diese Vision sagt: Wir werden eine von Gottes Geist erfüllte internationale Gemeinde sein, die den Menschen in Kiel, unserem Stadtteil und unserem persönlichen Umfeld in ihren Bedürfnissen begegnet. Wir wollen die Liebe Christi praktisch weitergeben und echte Jüngerschaft leben. Das ist so etwas, was wir nach so einer Findungsphase vor gut 3 Jahren mal so für uns formuliert haben. Auch da ist schon oft drüber gepredigt worden und was gesagt worden. Und dieses Ziel, was Gott uns gegeben hat, das gilt auch, wenn wir in Bewegung sind. Aber da kommen natürlich Fragen auf, die wir gemeinsam beantworten dürfen. Wir sind jetzt ja zum Beispiel in einem anderen Stadtteil. Was bedeutet das? Und auch hier in unserem Stadtteil war ich, glaube, bin ich mir sicher, da waren wir noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, das ist schon total da, dass wir das da dran sind, dass wir hier die Bedürfnisse den einen begegnen. Da haben wir schon ein bisschen mit angefangen, da ist aber noch viel Luft nach oben. Und das wollen wir weiter im Blick haben. Wie werden wir praktisch? Und es ist wirklich so wichtig, dass wir uns von dieser Vorstellung lösen. Und ich glaube, das ist ein Geschenk, das Gott uns macht, dass er uns nicht gleich die nächste feste Station schenkt. Und das hilft uns dabei, dass wir uns von dieser Vorstellung lösen, Kirche hat irgendetwas mit Gebäude zu tun. Ich bin ganz ehrlich, mein Gedanke war, wir suchen ja schon lange, ich habe immer ein großes Gottvertrauen. Ich habe gedacht, ja, irgendwann zum rechten Moment, und ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass Gott oft in dem allerletzten Moment kommt, da wird er uns schon das neue Gebäude auf einem Silbertablett servieren. Also nicht, dass wir auch intensiv gesucht hätten, aber ich habe gedacht, wenn es jetzt noch nicht kommt, dann wird es schon so sein. Und ich habe so in den letzten Wochen und schon fast Monaten auf einmal so gemerkt, nee, ich glaube, das ist einfach nicht der Plan, den Gott für uns hat. Ich glaube, Gott führt uns ganz bewusst in ein Stück weit etwas, was menschlich sich unsicherer anfühlt, weil das ist angenehm, man hat seinen eigenen Schlüssel, man kann machen, was man tun und will, ist auch sehr deutsch, als so ein bisschen in dieses, was kommt jetzt? Aber ich glaube, Gott zeigt uns damit einfach, dass es einfach nicht um ein Gebäude geht, sondern es geht um viel mehr, wenn Jesus über Gemeinde spricht. Eigentlich, ganz genau genommen, braucht es überhaupt gar kein Gebäude. Geht mal so in die Länder dieser Erde, wo es so richtig schwierig ist für das Christentum. Nehmen wir zum Beispiel mal China. In China gibt es eine erlaubte Kirche, das ist die Einheitskirche, die ist unter staatlicher Kontrolle. Die sind sehr kontrolliert und wenn man sich unter dem nicht einfügen will, dann muss man in den Untergrund gehen. Die können nicht irgendwie ein Schild hinstellen, hier ist die Gemeinde Gottes, was weiß ich, Shanghai und alle sind herzlich willkommen, sondern die müssen sich irgendwo heimlich treffen. Und das sind Gemeinden, die haben oft viele, viele tausend Mitglieder. Und das funktioniert. Und ich wage sogar zu behaupten, ich weiß es, das funktioniert oft viel besser als bei uns. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, wir machen das, ist ja toll, dass wir diese Möglichkeit haben, aber dieses Bewusstsein, wir brauchen das Gebäude eigentlich gar nicht, ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen, wenn wir dann das Gebäude haben, dann nützt es uns erstmal überhaupt gar nichts. Ein Gebäude an sich macht noch keine Gemeinde aus. Geht mal so in einige Kirchen rein, das ist jetzt traurig und schade, in die Gottesdienste am Sonntagmorgen heute, da sitzen dann 3, 4 Leutchen. Immerhin sitzen da 3, 4, aber ich glaube, dass Gott sich seine Gemeinde, dass Jesus sich seine Gemeinde eigentlich anders vorgestellt hat. Von daher ist ein Gebäude, ein nützliches Werkzeug, ein Raum, den wir mit Leben füllen dürfen. Wir schauen uns jetzt dazu mal den Predigtext an. Den finden wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 13 bis 20. Matthäus 16, 13 bis 20. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun, erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen, Elia. Und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie: Was meint ihr? Wer bin ich? Simon Petrus antwortete: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus: Glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Danach wies er sie streng an, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Ich möchte nochmal beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir hier an dieser Stelle hineingenommen werden, auch so ein Erlebnis auf ein Gespräch, was du mit deinen Jüngern auf dem Weg nach Caesarea Philippi gehabt hast. Ich danke dir dafür, dass du dadurch deinen Jüngern und Petrus ganz viel gezeigt und gesagt hast, aber dass es nicht nur für sie damals galt, sondern dass du auch dadurch heute in unsere Lebenssituation sprichst, in unser persönliches Leben, in unsere Situation als Gemeinde. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen heute Morgen hier, dass wir wirklich verstehen, was du uns dadurch sagen willst. Öffne unsere Herzen und sprich du ganz direkt hinein. Amen. Es ist ganz spannend, wo wir hier von Matthäus mit hineingenommen werden. Jesus ist auf dem Weg mit seinen Jüngern, und wenn ihr so mal die Evangelien lest, dann stellt ihr fest, da sind viele Gespräche, haben stattgefunden, einfach unterwegs. Weil die sind ja nicht irgendwie in den Bus gestiegen oder in ihr Auto oder was auch immer, sondern die mussten laufen. Und das waren so mit dem Auto keine großen Entfernungen, aber zu Fuß, das war ordentlich. Und die sind nicht einfach nur so still und heimlich hin und her gelaufen, sondern das hatte oft so die Qualität von der Schulklasse auf Wandertag. Das war ein wildes Durchgeschnatter und Gerede, und wir erfahren noch an anderen Stellen, wo die Jünger dann so ein bisschen miteinander gerechnet haben, wer ist denn hier der Größere, und Jesus bekam das mit und dann gab es eins auf die Nuss, dass so das nicht funktioniert. Aber an dieser Stelle ist so eine andere Situation. Jesus ist mit seinen Jüngern so unterwegs, und wie man so spricht, stellt er ihnen eine ganz unverfängliche Frage, diese Frage: Sagt mal Leute, was sagen die Leute eigentlich über mich? Ihr seid doch so unterwegs, ihr wisst das ja, ihr kennt das selber. Man sagt einem ja oft nicht so offen ins Gesicht, was halte ich von dir? Was hört ihr denn so über mich? Und die Jünger, ich stelle mir das so vor, wenn wir jetzt bei diesem Bild Schulklasse bleiben, die haben ganz viel zu sagen auf diese Frage, was andere über Jesus sagen. Ich kann mir so vorstellen, so, ich habe was, ich weiß noch was. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die Antworten, die sie Jesus geben, das sind alles richtig schöne, nette Liebe-Antworten. Also das sind alles so Männer, die hier genannt werden aus der Vergangenheit, die ganz groß und wichtig in Israel waren, die eine hohe Bedeutung hatten. Aus irgendeinem Grund zitiert niemand die Pharisäer. Also wir haben gehört, Jesus, du bist ein Fresser und Weinsäufer. Oder Jesus, wir haben gehört, der Teufel lebt in dir, so einer bist du. Sagt niemand. Die wollten Punkte sammeln, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und Jesus stellt dann die nächste Frage, und es steht da nicht so, ich stelle es mir so vor, dass es so eine Schrecksekunde gab. Er stellt diese Frage: Okay, das ist ja klasse, was ich so hier höre, aber ich habe mal eine Frage: Was glaubt denn ihr eigentlich, wer ich bin? Wer bin ich für euch? Und an dieser Stelle, ich weiß nicht, wer so Petrus ein bisschen mitbekommt, der ist ja nicht das einzige Mal, dass er ordentlich losschießt, nicht immer unbedingt in die richtige Richtung, Entschuldigung, sondern manchmal kriegt er auch ordentlich auf den Deckel, weil er etwas zu vorlaut war. In diesem Moment, frei nach dem Motto, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, da trifft er genau in die richtige Kerbe. Es kommt einfach so aus ihm heraus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was würdest du für eine Antwort geben, wenn Jesus dir diese Frage stellt? Wer bin ich eigentlich für dich? Und im ersten Moment diese Antwort von Jesus, von Petrus, die erscheint uns vielleicht gar nicht so spektakulär. Ist recht, wenn wir so ein paar Jahre dabei sind in Kirche und Gemeinde. Ist doch selbstverständlich, sagen wir da. Weiß doch jeder. Jesus ist der Christus. Ich dachte bislang, das ist sein Nachname. Guten Tag, Christus, mein Name, Jesus Christus. Nein. Falls ihr dachtet, das ist sein Nachname, das ist ein Titel, den er verliehen bekommt, den die Bibel ihm verleiht. Und in der damaligen Zeit war das nicht irgendwie sowas, das war was sehr Spezielles, nämlich der Christus, auf Hebräisch Messias, das war der verheißene Retter, der schon viele, viele Jahrhunderte vorher von den Propheten vorhergesagt worden ist. Wo es so aussah, es geht zu Ende mit Israel, als sie nach Babylon deportiert wurden und so dieser Eindruck entstand, das wird nie wieder ein eigenes Volk sein. Und da kommt diese Verheißung, es kommt die Zeit, da wird Gott einen Retter schicken und er wird alles ändern. Der wird eure Herzen verändern. Er wird sein Volk wieder mit sich versöhnen. Und da haben sie drauf gewartet. Und dass Petrus auf einmal sagt, du bist das. Das ist eine geniale Offenbarung. Und deswegen sagt auch Jesus an dieser Stelle, Petrus, das kommt nicht von dir selbst. Das kann dir auch niemand erzählt haben, sondern ich sehe in dein Herz, Petrus, und das, was ich sehe, das ist eine Offenbarung, die Gott dir gegeben hat. Und deswegen ist Jesus auch so begeistert darüber. Ich möchte gern kurz an dieser Stelle mit euch stehen bleiben, weil ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was wir verstehen müssen. Dass wir diese Offenbarung brauchen und nicht nur irgendwann einmal in der Vergangenheit, da habe ich mal erkannt, Jesus ist der Retter, er ist mein Retter und dann machen wir weiter, sondern wir brauchen es immer wieder frisch und neu zu erkennen, wie genial Jesus eigentlich ist. Und daraus entsteht alles andere. In dem Moment, wo Petrus das erkannt hat, in dem Moment zeigt ihn Jesus auf einmal seine Bestimmung. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst, ich habe diese Offenbarung noch überhaupt nicht gehabt, ich finde Jesus irgendwie toll, aber dass er mein Retter ist, da kann ich irgendwie noch nicht so viel mit anfangen. Das ist nicht schlimm. Aber dann nutzt doch heute diesen Tag, wenn wir zum Schluss nochmal in Lobpreis gehen, wirklich zu Gott zu kommen und sagen, Jesus, ich möchte dich erkennen als der, der du wirklich bist. Offenbar du dich mir. Und wenn du ihn erkannt hast, dann schau, ob es frisch ist. Und dann erkenn auch vor allen Dingen, dass aus dieser Erkenntnis kommt eine Konsequenz. Und Jesus macht hier was ganz Spannendes, das kommt im Deutschen nicht mehr so wirklich raus. Er macht ein Wortspiel im Griechischen. Er sagt zu ihm, du bist Petrus. Und Petrus heißt eigentlich kleiner Stein. Oder wenn wir noch netter sein wollen, Steinchen. Du Steinchen. Und dann geht er weiter und sagt, und auf diesen Fels, das ist dann der Petra, Petrus, Petra. Auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Er sagt, du bist ein kleiner Stein, Petrus. Aber diese Erkenntnis, dass du erkannt hast, wer ich wirklich bin, dass ich der Retter bin, dass ich der bin, der verheißen worden ist, dass ich der bin, auf den die ganze Schöpfung so lange gewartet hat, das wird alles in deinem Leben verändern. Ich will dich gebrauchen. Und ihr wisst es vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, was daraus so gemacht worden ist. So die katholische Kirche leitet daraus ab, ja, Petrus war der erste Papst und alle anderen sind danach, die dann quasi so diese Schlüsselgewalt haben. Aber ich glaube, dass es eigentlich relativ egal war, ob das Petrus war. Wenn Andreas diese Antwort gegeben hätte, dann hätte Jesus genau das Gleiche zu ihm gesagt. Oder wenn Sabine dabei gewesen wäre, hätte Jesus genau das Gleiche zu der Sabine gesagt. Oder zu Jonas. Oder ganz egal, wo du sitzt, wenn du zu diesem Punkt kommst, dass du sagst, Jesus, ich habe es erkannt, ich habe diese Offenbarung, du bist der Retter, dann schaut Jesus dich an und sagt, das ist es. Jetzt sind wir bereit, dass wir gemeinsam Gemeinde bauen können. Mehr brauchst du nicht. Manchmal denke ich so, wir haben so diese Vorstellung, was wir alles brauchen, um irgendwie was im Reich Gottes bewegen zu können. Mehr brauchen wir nicht. Es reicht diese Erkenntnis, dass Jesus der Retter ist, dass er mein Retter ist. Petrus findet seine Bestimmung durch diese Offenbarung. Und auch du kannst deine Bestimmung finden. Du bist dazu bestimmt, ein wichtiger Stein zu sein in diesem genialen Bauwerk, was Jesus Gemeinde nennt, was er Kirche nennt. Und das ist viel mehr als nur ein Gebäude. Lass uns nochmal das anschauen, dieses Bild vom Stein. Ich finde es ganz spannend, viele, viele Jahre später, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist aufgefahren zum Himmel. Petrus hat ganz viel erlebt, er hat diesen Verrat erlebt, den wir auch in der Bibel beschrieben haben. Er hat teilweise sich gezofft mit seinen Mitaposteln, er hat Gemeinden gegründet, er hat gemerkt, wie die Heiden zu Christus kommen. Viele Jahre später schreibt dieser Petrus einen Brief, wo er genau auf dieses Thema zurückkommt, was so ganz am Anfang in der Zeit mit Jesus, was Jesus ihm zugesprochen hat. Und er spricht selber über diese Steine, aus denen Gemeinde besteht. Das finden wir im ersten Petrus-Kapitel, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 10. 1. Petrus 2, 4 bis 10. Da schreibt Petrus: Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. In der Schrift heißt es: Ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar. Doch für die, die ihn ablehnen, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch: Er ist der Stein, über den Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen, und dazu sind sie auch nicht bestimmt. Aber ihr seid anders. Aber ihr seid anders. Denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Ich möchte die letzten Verse nochmal lesen, ab 9. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk. Jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Ist das nicht genial? Und wisst ihr, ich liebe diese Formulierung: Ihr seid ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Stell dir mal doch mal vor, dass du dich mehr so sehen könntest. Du triffst jemanden und sagst: Sag mal, wer bist du eigentlich? Und du stellst dich vor: Weißt du was, ich bin ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Nicht nur irgendwie so dahingesagt, sondern aus voller Überzeugung, wenn man das sagen könnte. Und das klingt jetzt so lustig, aber das Geniale ist, ist es eigentlich. Jeder von euch, der hier sitzt, ihr seid ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Dass ihr befreit worden seid aus diesem Nicht-Erkennen, wer Jesus ist, und hineingebracht worden seid in diese Beziehung zu ihm. Er sagt: Ihr, früher wart ihr kein Volk. Und wenn wir es jetzt mal ein bisschen runterbrechen, früher gehörtet ihr nicht zur Gemeinde Jesu, aber heute gehört ihr zur Gemeinde Jesu. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, heute empfangt ihr sie. Dieser Petrus, der das viele, viele Jahre zuvor so von Jesus gehört hat, und ich bin mir ziemlich sicher, er konnte da nicht viel mit anfangen, mit: Du bist der Stein, auf dem will ich meine Gemeinde bauen. Damals gab es ja noch überhaupt gar keine Gemeinde. Aber ich bin mir sicher, wenn Jesus was sagt, das hat Kraft. Das waren Worte, die gingen rein, die wird er nicht vergessen haben. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, als er diese Zeilen hier geschrieben hat, dass er genau dieses Erlebnis vor Augen gehabt hat, wie Jesus vor ihm gestanden hat und gesagt hat, Petrus, du hast es verstanden. Nicht, weil du lange drüber nachgedacht hast, nicht, weil du so ein schlauer Typ bist, sondern weil Gott Gnade mit dir gehabt hat und dir eine Offenbarung geschenkt hat, wer ich wirklich bin. Und jetzt bin ich bereit, Petrus, mit dir Gemeinde zu bauen. Das ist das Verständnis, was Jesus von Kirche, von Gemeinde gehabt hat und das ist das Verständnis, was wir auch haben sollten. Die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Gott hat sich uns, hat sich dich zur Seite gestellt. Du bist nicht zufällig hier, sondern Gott hat dich genommen, hat gesagt, den HP, den will ich haben, den stelle ich mir zur Seite für mich. Oder den Sascha, den will ich haben, den stelle ich mir zur Seite für mich. Und er hat sich darauf gefreut, was daraus entstehen wird. Das war nicht irgendwie so ein Zufallsprodukt. Na gut, dann ist er jetzt auch irgendwie mitgekommen, dann machen wir mal so irgendwie damit. Sondern das war Gottes Plan. Es ist sein Plan, dass du hier bist. Ganz egal, ob du jetzt sagst, ich bin gerade total in der Gegenwart Gottes und ich erlebe ihn Tag für Tag. Oder dass du sagst, ich bin irgendwie zurzeit so ein bisschen außen vor. Allein die Tatsache, dass du heute hier sitzt, zeugt schon davon, dass Gott dich im Blick hat. Er sagt, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Wer bei den Predigten von Sabine war, der hat schon einiges über dieses Thema gehört. Königlich. Gott hat seiner Gemeinde Autorität gegeben. Das heißt, wir müssen keine kleine, verschüchterte Gruppe sein, sondern wir dürfen uns bewusst machen, was uns durch Christus geschenkt ist. Und Priester, du brauchst keine besonders heilige Person, um mit Gott in Kontakt zu treten. Er steht in direkter Beziehung zu dir. Du bist sein Botschafter. Du bist ein Träger, da sind wir wieder bei letzter Woche, du bist ein Träger seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, ich bin nicht dafür da als Pastor, um für euch irgendwie den Kontakt zu Gott herzustellen. Das ist zum Glück so eine Vorstellung, die spätestens mit der Reformation wieder überholt worden ist. Das war so lange Zeit im Mittelalter die Vorstellung, die normalen Christen, die kennen sich mit der Bibel gar nicht aus, die sollten die lieber gar nicht lesen, das führt nur zu Missverständnissen. Und da brauchst Priester, die einmal gut ausgebildet sind und die Ahnung haben und vor allen Dingen, die durch Hände auflegen nochmal besonders heilig sind, die stellen den Kontakt zu Gott her. Und zum Glück kam da ein Mann wie Luther und andere, die gesagt haben, so ein Quatsch, wo steht das bitte in der Bibel? Jeder von uns ist berufen, hat Luther gesagt, das spricht vom Priestertum aller Gläubigen. Jeder von uns ist berufen, ein Priester zu sein. Was meint er denn? Priester klingt irgendwie so gewaltig vielleicht für uns. Das bedeutet nichts anderes, jeder ist dazu berufen, mit Gott direkt in Kontakt zu treten. Ihr müsst nicht mehr irgendwo hingehen, ihr braucht niemanden dafür da. Klar. Ist es schön, ich freue mich darüber, dass ich Pastor sein darf, aber nicht, um für euch den Kontakt zu Gott herzustellen, sondern vielleicht ein Stück weit voranzugehen, einige Sachen auch zu lenken, bestimmt auch geistliche Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja so was, wo es um Leiterschaft geht. Aber nicht, um die Beziehung zu Gott für euch zu garantieren. Jesus, als er seine Gemeinde ins Leben gerufen hat, da hat er nicht so eine Gurkentruppe vor Augen gehabt. So Leute, die nichts auf die Reihe kriegen, die ihre Regeln unterm Kopfkissen haben, das dürfen wir und das dürfen wir nicht. Und wisst ihr, es gab eine Zeit, und das ist echt schlimm, da haben sich so gerade so die Freikirchen in unserem Land, weil es eine Zeit war, da wurden sie stark unterdrückt, da haben sie sich voller Stolz die Stillen im Lande genannt. So ganz demütig, wir sind die Stillen im Lande. Zeig mir das mal bitte in der Bibel, dass wir dazu berufen sind, die Stillen im Lande zu sein. Das heißt auch nicht, wir müssen Revoluzer sein, darum geht es nicht. Aber wir dürfen selbstbewusst oder eigentlich noch besser gottbewusst, Jesusbewusst auftreten und sagen, ich bin ein Kind des Königs der Könige. Ich bin nur ein kleiner Stein. Aber durch Jesus bin ich ein lebendiger Stein, ein Fels in seiner Gemeinde. Und ich fühle mich vielleicht gar nicht so. Aber das ist die Bestimmung, die Jesus für mein Leben hat und mein Auftrag ist, mit seiner Hilfe zu finden, wo denn genau, in welcher Position er mich in dieses lebendige Haus einfügen möchte. Die Zeit, in der Gott nur einige wenige aus seinem Volk herausrief, um sie besonders zu gebrauchen, die ist vorbei. Die ist schon seit 2000 Jahren vorbei. Als Jesus kam, ist diese Zeit zu Ende gegangen. Bis dahin gab es immer so die die Superleute, die so hervorkamen und alles geregelt haben. Die gibt es nicht mehr. Einige denken das vielleicht noch von sie, aber die sollte man dann mal aufklären. Sondern ihr alle seid dazu berufen, vorwärts zu gehen. Gott will uns heute alle auf diese wunderbare, geniale Art und Weise gebrauchen. Wir empfangen Gottes Barmherzigkeit und dadurch hat sich alles verändert. Und es ist klar, so sagt Petrus hier in dem Brief, ohne die Offenbarung Gottes ist Jesus ein großes Ärgernis. Aber mit dieser Offenbarung ist er für uns das Kostbarste überhaupt. Und ich komme jetzt zum letzten Punkt. Eine Gemeinde der Kraft. Wir kommen nochmal zu dem zurück, was Jesus zu Petrus sagt. Er sagt zu ihm, und alle Mächte der Hölle können ihr, das heißt der Gemeinde, nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf Erden bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Was für eine gewaltige Kraft hat Jesus in seine Gemeinde hineingelegt. Hat er in diese Gemeinschaft hineingelegt, der Menschen, die er herausgerufen hat. Jesus sagt hier wortwörtlich, die Pforten der Hölle oder die Pforten des Hades werden diese Gemeinde nicht überwinden. Was meint er damit? In der damaligen Vorstellung waren die Pforten des Hades, das war so dieser Eingang zum Totenreich. Und es war damals klar und es hat sich bis heute nicht geändert, das Stärkste, was es in dieser Welt gibt, das ist der Tod. Da kommt niemand dran vorbei. Früher oder später kann niemand dem Tod von der Schippe springen. Und was sagt Jesus hier? Er sagt, ich verändere die Regeln. Es gibt etwas Stärkeres in dieser Welt als den Tod. Und das ist meine Gemeinde, das seid ihr. Ihr habt den Tod überwunden. Denn der Tod ist jetzt auf einmal nicht mehr irgendetwas, wovor wir uns fürchten müssen, sondern er ist lediglich der Anfang von etwas noch viel Größerem und Schönerem. Der Tod hat keine Autorität über die Gemeinde Jesu und damit auch nicht über dich. Es gibt nichts, wovor wir uns fürchten müssen. Wenn wir gemeinsam in diesem Bewusstsein aufstehen, wie sehr wir geliebt sind, wie wunderbar Gott uns gemacht hat und welche Autorität Jesus uns gegeben hat, dann sind wir eine Gemeinde, die von nichts überwunden werden kann. Gemeinsam aufstehen. Nicht du allein, sondern gemeinsam. Warum? Wir haben den in unserer Mitte, der selbst alles überwindet. Wir haben Jesus in unserer Mitte. Das heißt, ich komme nochmal zum Anfang zurück. Es geht nicht um ein Gebäude aus Stein, wenn Jesus über Gemeinde oder Kirche redet. Kirche ist eine lebendige Gemeinschaft von Menschen, die erkannt haben, wer Jesus ist und wer sie in ihm sind. Eine lebendige Gemeinschaft von Menschen, die erkannt haben, wer Jesus ist und wer sie in ihm sind. Es geht um Identität. Und wenn wir das erkannt haben, dann werden wir anfangen, unseren Auftrag zu erfüllen. Dann werden wir anfangen, daran mitzuwirken, dass noch viel mehr Menschen in dieser Stadt erkennen können, wer Jesus ist und wer sie in ihm sein können. Vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten im vorletzten Jahr dieses Jahresmotto, Jesus kennen und ihn bekannt machen. Das fasst es eigentlich genial zusammen. Jesus kennen und ihn bekannt machen. Wenn du das in deinem Leben tust, dann musst du überhaupt gar nicht über mehr nachdenken. Damit bist du wunderbar ausgefüllt, sowohl von deiner Zeit, als auch was deinem Leben Sinn gibt. Also lass uns damit anfangen. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und ihr dürft aufstehen und wir wollen nochmal gemeinsam beten.